Moin aus Hannover, wir sind Kai und Philipp, Fußballverrückte und Couchathleten mit viel Meinung und manchmal auch Ahnung. Wir beleuchten für euch die Fußballwelt von Hannover über Deutschland bis an die Grenzen Europas und darüber hinaus. Phrasensport gibt es überall da, wo es Podcasts gibt. Sei dabei und hör rein, wenn wir über alles auf und neben dem Platz philosophieren.
Sag mal Kai, hast du eigentlich auch eine andere Hymne?
Eine andere Hymne?
Ja, so irgendwie, weiß ich, FC Bayern, Stern des Südens oder,
Lilien,
oder so.
Die Lilien, die Lilien.
Ja, ja, nee, aber weißt du, Glückwünsche sind ja angebracht.
Ja, aber du.
Glückwünsche gehen raus in den Süden Deutschlands an den FC Bayern München, der wieder erwarten natürlich deutscher Meister vorzeitig geworden ist. Ja. Haben ihre letzten 5 Spiele, so sagt es zumindest mein Spickzettel, alle in Folge gewonnen.
Ja,
von daher ist mit Sicherheit verdient, ordentlich Vorsprung auf Dortmund.
Früher, Philipp, bei Fußballmanager, ne?
Ja.
So, da war das Thema mit den Spieltagen dann so, dass du, wenn du eine starke Mannschaft hattest, so unter anderem da mal 96 hochgezüchtet hast zum Champions-League-Sieger,
ja, natürlich.
Dann war die Bundesliga und all das, was da noch so kam, nicht so entscheidend, weil du da eh immer 3, 4, 5, 6-0 gewinnst und dich eigentlich eher freust, dass du so viele Tore schießt. So, und das war so made quasi. Und jetzt guckst du beim FC Bayern zu und denkst dir so, wow, okay, krasse Fußball-Manager-Saison, aber
ja.
Also, du sagst es, ne? Alle Spiele in Folge gewonnen, irgendwie das letzte verloren ist jetzt auch schon einige Zeit her, 2 verloren, glaube ich.
Ne, 1.
1 verloren, 2 unentschieden und der Rest alles gewonnen, ne?
Genau, eine Niederlage, 4 unentschieden,
und
den Rest komplett auseinandergeflext.
Ja.
Und jetzt ist ja, ich meine, 3 Spieltage vor Schluss, jetzt sind sie in der Champions League gegen PSG, sieht ja gar nicht so scheiße aus.
Nö, ist doch nicht so schlecht dafür,
das heißt,
dass gestern tatsächlich zur Halbzeit einen 3-2 stand, dann irgendwann einen 5-2 stand,
ja,
wo man dachte, boah,
ja,
jetzt könnte es
ja
richtig übel werden. Haben sie sich echt an das Tor von Luis Diaz, ich muss sagen, ich war auch Hater am Anfang. Ich gebe zu, das war ein feiner Transfer,
ja,
der passt super in die,
ja,
Mannschaft.
Ja.
Muss dann dazu auch sagen, Spielmacher Harry Kane haben sie auch gut gedraftet, damals gekauft als Spielmacher,
ja,
mit 32 Bundesliga-Toren oder so.
Mhm.
Ja, auf jeden Fall,
ja,
das war wirklich Sternstunde des Fußballs. Also Inter, Barca und Bayern, PSG sind schon so die,
genau,
Top-Spiele,
ja,
der letzten 20 Jahre auf
so
jeden
und,
Fall.
Und ich bin ja eher so der FIFA
ja,
Spieler, nicht Manager, sondern dann, wo ich selber zocken kann. Und da war das auch immer so klar, ne, vorzeitiger Meister, so, und dann guckst du halt in Jugendkader und dann lässt du halt die jungen Leute zocken in den letzten Spielen. Und Bayern ist ja jetzt auch aussichtsreich gegen PSG. Kai, also ab jetzt B11 in der Bundesliga?
Ja, das glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass der FC Bayern die B11 laufen lässt. Könnten sie, ja, könnten sie definitiv. Meisterschale ist sicher. Aber ich glaube, der FC Bayern ist so ein bisschen wie gestern, wenn du so wie Michael Olise gegen, welchen Verein war das?
Das war Real.
Das war gegen Real,
ne? Runde davor.
Ja, ja, wo man dann sagte, naja gut, jetzt könnte ich zur Eckfahne laufen. Thierry,
ja,
Henry hatte das bei CBS noch gesagt.
Genau.
Ich glaube, er glaubt, dass er wahrscheinlich in der gleichen Situation zur Eckfahne gerannt wäre in dem Moment. Aber das ist nicht typisch für den FC Bayern. Der FC Bayern dieser Saison, der will Tore schießen, der ist auch total torhungrig, egal wie hoch es steht. Und das sieht man am Ende auch in der Statistik. Wir haben es letztes Mal in unserer letzten Folge, wo wir die Road to Saisonfinale,
ja,
beleuchtet,
genau,
haben, auch schon gesagt, 113 geschossene Tore. Seit letztem Mal sind 4 dazugekommen, also 4 Tore, 3 davon, also 4 davon gegen den FSV Mainz, 0-5, die mit einem 3-0 geführt haben. Und dann war so die Challenge, was machen wir, wenn wir 3-0 hinten liegen? Jetzt war die Challenge gegen PSG, was,
ja,
ist, wenn wir 3 Tore hinten liegen?
Ja.
Sie hatten sich quasi vorbereitet.
Ja.
PSG ist jetzt nicht FSV Mainz 05.
Das Szenario einmal durchgespielt,
aber
hat nicht ganz geklappt.
Aber die Situation
aber,
schon,
ja,
so. Insofern da 4 Tore geschossen. Jetzt, Philipp, ist es so, ich hatte das gerade im Vorgespräch schon mal so fallen,
ja,
lassen, die besten Saisons die so in Mannschaften mal gespielt haben, enden auch immer so bei diesen über 110, 115, 116, 17, 18 Toren. Das sind dann so Saisons, wo Neymar, Suarez und Messi als Dreiergespann vorne drin waren oder Cristiano Ronaldo, Benzema
Und Bale.
Higuain, Bale, genau. Wie auch immer. Also diese Jahre 13, 14, 15, 16 so als Spitzenjahre des europäischen Fußballs. Eben alles um Messi und Cristiano Ronaldo. Spannend, dass die von zwei sehr großen Vereinen kommen, über die wir später in dieser Folge noch sprechen werden.
Da erinnere ich mich an was, ja.
So, und aber jetzt Butter bei die Fische. Die meisten Tore hat weder Real Madrid noch der erste FC Barcelona erzielt in einer Saison, sondern das waren die Kollegen aus Turin, der AC Turin im Jahr 1900. Oh, knapp nach dem Krieg, glaube ich.
Ah, okay. Jetzt muss ich nochmal kritisch nachfragen. Juve? Also Juventus? Nicht AC? Juve. Weil
es gibt
den AC Turin, ne? Gar keine Frage. Deswegen frage ich nochmal kritisch, aber es wäre auf jeden Fall eine geile Nummer, wenn es auf jeden Fall, ich sag mal, der heutzutage unbekanntere Verein aus Turin wäre. Weil ich glaube, jetzt müsste ich lügen, ich glaube, AC Turin ist, glaube ich, derzeit, glaube ich, auch erstklassig in der Serie A.
Die Turiner, das weiß ich nicht, ob die das heute sind. Wie gesagt, die 100-Tore-Marke ist schon häufiger gefallen, aber die 125, wie gesagt, das ist etwas, was so ganz selten erreicht wurde. Wir haben dann mal sicher immer über 100, wie gesagt, Paris Saint-Germain 18-19 hat das auch mal geschafft.
Ja.
Man City auch regelmäßig,
16-17,
Real Madrid mit 106. Also da reden wir über nichts Besonderes. Besonders wird es dann, wenn wir in die Top 5 kommen, ist es eben Barcelona 11-12, Barcelona 12-13, FC Barcelona 16-17 mit 116, also die Barcelona Boys, die Connection macht es ganz gut. 14-15 Real Madrid mit 118 Toren Real Madrid 2012-13 mit 121 Toren. Sind damit zumindest in den Top, also in diesen Top 5 liegen die meisten. Ich glaube, der AC Turin war noch vorm Krieg.
Ja.
Also nicht im modernen Fußball.
Genau, und was die Leistung des FC Bayern natürlich noch überragender macht.
Ja. Ist knapp, also Entschuldigung, ich grätsche dich weg.
Mach mal.
Knapp nach dem Krieg 47-48, 125 Tore. Serie A in 40 Partien erreicht, was einen Schnitt von 3,13 Toren pro Spiel entspricht.
Ja.
Also das Problem ist, wie du richtig sagst, das sind 40 Spiele.
Ja.
Der FC Bayern liegt bei 113 aktuell.
Ja, nach 31.
Nach 31 Spielen.
So,
Und diese Marke hat selbst der AC Turin damals nicht geschafft, also nach 31 Spielen so weit zu sein. Ne? Das spricht so ein bisschen dafür, dass die Münchner tatsächlich auf so eine Zahl kommen, die nicht nur besonders ist für diese Saison im deutschen Fußball, sondern im internationalen Fußball.
Ja.
Und die Münchner damit tatsächlich auch nicht nur sicher Meister sind, sondern auch eine Rekordmarke angreifen können, die seit über 70 Jahren knapp Bestand hat. Und die nicht mal dann an Cristiano Ronaldo oder Messi brechen konnte.
Ja.
Und die zumal, wie du ja richtig schon festgestellt hast, 20 Teams in der Liga haben.
Genau, die haben 38 Spieltage, Bayern oder beziehungsweise in der Bundesliga, wir haben 34.
Ja.
Ne, jetzt stehen wir bei 31 und 113 geschossenen Toren. Bin zwar schlecht in Mathe, aber selbst ich weiß, dass noch 12 Stück fehlen.
Das sind 3,64 Tore in einem Spiel vom FC Bayern München.
Ne?
Du hast es gerade gesagt, rein rechnerisch sind das noch 12 Tore, 4 in einem Spiel. Ich will nur mal so die Zahlen von den letzten Malen eröffnen.
Mhm.
Die nächsten drei Spiele des FC Bayern sind gegen Wolfsburg, also Heidenheim, Wolfsburg und Köln.
Ja.
Das sind alles drei Kellerkinder in dem Fall. Im Hinspiel gab es gegen Wolfsburg 8 Tore.
Da wären sie ja schon fast
gegen
fertig.
Gegen Heidenheim war es 4
und
gegen Köln waren es, glaube ich, noch mal 1 oder 2. Also nach der Rechnung bist du da schon.
Haben sie es ja.
Genau, richtig. Wenn das genauso liefe wie jetzt, müssen wir abwarten. Also können wir gespannt sein. Es lohnt sich auf jeden Fall, die Tore des FC Bayern noch zu zählen. Und das sind dann ja auch nicht nur die Tore des FC Bayern in der Bundesliga-Saison, sondern auch im Pokalfinale gegen Stuttgart erneut.
Ja.
Again. In der Champions League. Die Hinrunde ist gespielt. Die Rückrunde wird dann nächste Woche ausgespielt in München.
In München.
Wichtiges Spiel dann für die Münchner, wo sie wirklich alles reinwerfen werden.
Ja. Die gehen natürlich nicht in die Statistik der Liga ein, ne? Also 125, aber es ist natürlich trotzdem so, dass natürlich dann trotzdem der FC Bayern dann, müsste ich jetzt lügen, aber dann wahrscheinlich schon die 130 oder 140 Tore geschossen hat in der Saison, ne? Also halt jetzt 4 gegen PSG und davor ja auch ordentlich gegen Real. Also wahrscheinlich haben sie sogar 150 Tore gemacht jetzt in der Saison. Das ist schon eine geile Nummer.
Ja, über die Wettbewerbe hinweg muss man sich die Zahlen nur mal so geben. Von der Angriffsreihe Diaz, Kane und Olise zu dritt allein bist du mal eben bei 100 Toren.
Mhm.
Also die haben dieses 100. Tor, glaube ich, gestern geschafft in der Saison. Harry Kane mit 54 Toren in einer Saison. Das sind Zahlen.
Das ist schon, ja.
Also danach, und das muss man ja auch dazu sagen, hast du dann immer noch eine Reihe an Spielern, die auch gut Tore zuliefern. Serge Gnabry mit 10 Toren, ich glaube so stark.
Schon lange nicht mehr
gewesen. Nicholas Jackson mit 10 Toren.
Ja.
Lennart Kahl mit 9 Toren. Und dann ist spannend Rafael Guerrero als Abwehrspieler mit 6 Toren. Das muss man auch erstmal hinbekommen. Insofern, genug Tore werden beim FC Bayern geschossen. Jetzt ist die Frage, ob das an den richtigen Spielen auch immer eins mehr ist. Das werden wir sehen. Aber da ist viel passiert beim FC Bayern. Wie du richtig sagst, Glückwunsch. Wir haben es ja nicht weniger als predicted am Anfang der Saison,
natürlich,
dass das wieder so passiert. Es sollte die einfachste Wette sein. Ich glaube, dafür kriegt man nicht viel Geld beim Buchmacher. Wofür man definitiv viel Geld erhalten hätte, wäre die Tatsache, dass man am Anfang der Saison gesagt hat, es ist Frank Schmidts letzte Saison für beim FC Heidenheim.
Hätte, glaube ich, keiner so vorhergesagt, weil wir haben ja auch, glaube ich, in den letzten Folgen schon drüber gesprochen.
Ja.
Ich glaube, wir können sagen, dass Heidenheim runtergeht. Ne? Ja. Es ist zwar rechnerisch noch ein bisschen offen, also da geht noch rechnerisch was, aber wir haben ja auch gesagt, dass selbst wenn sie runtergehen, es ja eigentlich keinen Grund gibt, ihren Kulttrainer zu feuern. Ne? Zumindest vereinsseitig nicht, weil ich meine, ich glaube, wir sind uns alle einig, dass sie da ein paar geile Jahre hatten. Und es keinen Grund gibt, jetzt irgendwie die alleinige Verantwortung beim Trainer zu suchen.
Ja.
Dennoch finde ich es natürlich auch von Frank Schmidt eigentlich auch ein cooles Zeichen, dass er sozusagen den Verein da aus der Pflicht rausnimmt und von sich aus den Platz frei macht und den Verein halt nicht in die unangenehme Situation bringt, jetzt mit dem Abstieg keinen Neustart machen zu können. Von daher finde ich, das ist ein feiner Zug und ich sage mal, nach 20 Jahren Trainerschaft, egal bei welchem Verein, und dann halt auch aufgestiegen und auch sogar international gespielt mit Heidenheim, ist das ein geiles Resümee. Also so ein Lebenslauf würde ich direkt nehmen als Fußballtrainer.
Ja, definitiv.
Das ist, also ich denke mal, dass er da auf jeden Fall, wenn es eine Hall of Fame der deutschen Trainer gäbe, würde er sicherlich mit beiden Händen an die Tür klopfen. Von daher Hut ab, geile Leistung und ist halt auch ein Charakter, der definitiv sozusagen in der deutschen Trainerlandschaft erstmal fehlen wird.
Ja, definitiv. Bin ich gespannt, wer dann in der nächsten Saison diesen Icarus-Club so ein Stück weit dann trainieren wird. Jetzt haben wir über ganz oben und ganz unten gesprochen. In Deutschland selber macht sich einer gerade eine Entscheidung noch sehr schwer. Es gibt viele Aspiranten, die alle, was ich immer nicht so ganz verstehe, nächstes Jahr oder diesen Sommer mit in die USA fliegen wollen. Philipp, hättest du Bock?
Wenn mich da eine unbekannte Handynummer anruft und am anderen Ende ist Julian Nagelsmann und fragt, ob ich Bock habe, dann sage ich so, ja, also 5 Minuten. 5 Minuten im Mittelkreis.
Time to shine.
5 Minuten im Mittelkreis würde ich vielleicht hinbekommen, wenn ich nicht laufen müsste. Es geht natürlich darum, um die Entscheidung, dass die WM-Kader-Nominierung, ich glaube 9 Tage sind es, hinten rausgeschoben wird. Wollen wir nicht lange drüber diskutieren. Ist halt passiert, können wir kurz mal ansprechen. Gibt verschiedene Gründe. Den einen hast du auch schon angesprochen, eben auch, dass das Pokalfinale ja Bayern gegen Stuttgart, also viele Nationalspieler dabei. Da kann noch was passieren, auch in Richtung Form hoch, Form tief.
Ja.
Und natürlich, Gott bewahre, Verletzungen.
Ja, klar.
Und dann gibt es natürlich auch noch den einen oder anderen Grund, der angesprochen wurde. eben, dass er eventuell nochmal gucken will, bis zum letzten Spiel, Bundesligaspieltag, ne, ob da noch einer den Sprung schafft auf den Zug oder ob da eben auch noch irgendwie was nicht so Tolles passiert. Ist aber, glaube ich, egal, oder?
So oder so, ja. Was heißt egal? Also die Zeit der Nominierung vielleicht ist natürlich auch eine Chance für Spieler, die sich noch empfehlen wollen. Hm. Serge Gnabry beispielsweise ist raus. Ja. Schmerzlicherweise, so sehr ich es ihm gegönnt hätte, wahrscheinlich die letzte WM seiner Karriere noch mal zu spielen. Finde ich es natürlich jetzt auch eine Chance für andere Spieler. Ich habe jetzt immer mal wieder gelesen, ob das Maximilian Bayer ist, der sich immer mal wieder empfiehlt und da auch motiviert ist, mitzufahren. Robert Andrich, der davon immer noch träumt, dann da noch mit reinzukommen als Routinier. Und. Also da gibt es schon genug Namen, die auch noch die Hoffnung haben. Ich glaube, dass das aber auch schwer davon abhängt, wie nächste Woche läuft. Verlieren der FC Bayern das Champions-League-Halbfinale, ist kein deutsches Team im Champions-League-Finale, ist aber auch sind aber große Teile der deutschen Nationalmannschaft auch nicht lange gebunden. Pavlovic, Musiala, Kimmich und Tah und,
ja,
und.
Können dann ein bisschen eher ins Trainingslager.
Genau, sonst hast du das nämlich, dass du dann im Champions-League-Finale noch bist, was weit hinter dem Pokalfinale liegt. Und dann hast du die dumme Situation, dass du auch erst später zu der Nationalmannschaft dazu stößt, zu einem Turnier, was auch extrem lange geht. Und dann sind wir wieder bei dem, was, glaube ich, Joshua Kimmich vor Jahren schon mal gesagt hatte. Du kommst aus der Champions-League-Saison, hast da das Finale im Zweifel noch mitgespielt.
Bis zum Ende eben, ne?
Bis zum Ende und gehst dann direkt ins nächste Trainingslager beziehungsweise in die Vorbereitung für die WM dann mit den Kollegen zusammen. Da spielst du dann gute anderthalb Monate bei einem langen Turnier oder einen Monat bei einem langen Turnier.
Ja, das Turnier ist ja...
Dann beginnt die Saison im August schon wieder.
Genau, das Turnier ist ja auch nur einen Monat lang, ne? Wie ja immer. Mhm. So, nur dadurch, dass wir ja die aufgeblähten Mannschaften haben, ist es halt ein Spiel mehr.
Genau,
so,
richtig.
Dass du jetzt in einen Monat quetschen musst.
Musst du 8 spielen dann, ne?
So, Finale. Und ich meine, würde ich dem FC Bayern natürlich gönnen im Champions-League-Finale. So, aber da geben die natürlich auch Vollgas, ne? Also es ist ja nicht so, dass sie da mit 80% irgendwie spielen, so wie dann, was ich gegen Köln oder Heidenheim, wo es nur darum geht, möglichst viele Tore zu schießen. Ja. So, da musst du ja alles geben. So, und zur Not musst du da halt mal in Tackle oder ein Luftduell reingehen, wo du halt auch weißt, so, okay, ich verletze mich jetzt. Ne? Aber du willst ja die Champions League ja auch gewinnen, so, ne? Das heißt,
das ist ja
da ist dann auch Vollgas, so, dann lässt du da, was ich, vielleicht sogar 120 Minuten auf dem Platz und musst du 3 Tage später bist du dann beim DFB im Trainingslager. Also ich weiß nicht, ob das alles so förderlich ist, ne?
Das ist genau das Thema. Insofern verstehe ich da Julian Nagelsmann schon ganz gut, dass er das tut. Bin mal gespannt, ob er dann den Dennis Undav doch nominiert, vielleicht auch als de facto Stürmer nach dem Pokalfinale, wenn Stuttgart das tatsächlich schaffen sollte. Philipp,
ja.
Deutschlandweit haben wir jetzt mal so die Übersicht kurz gemacht. Habe ich was vergessen?
Du hast eigentlich das Allerwichtigste vergessen, Kai.
Ja,
ja, und zwar, wir haben ja schon die ein oder andere Vorhersage in unseren Folgen getroffen. Und also ich für meinen Teil war sehr oft sehr weit daneben.
Ja, das stimmt.
Was auch natürlich im Nachhinein natürlich zur Belustigung führt, aber... was wir hier auf jeden Fall zusammen in der letzten Folge ausgeheckt haben, könnte man sagen, ist natürlich generalstabsmäßig auch genauso eingetroffen.
Hand und Fuß. Also da hätte man uns tatsächlich vertrauen können und auch ein bisschen Geld in die Hand nehmen können. Man wäre heute etwas reicher, glaube ich.
Ja.
Es geht natürlich um die zweite Bundesliga, also auch da wieder um deutschen Fußball, aber natürlich vor allen Dingen um unseren regionalen Part, Hannover 96. Wir haben letztes Mal prophezeit bei den großen Spielen, Elversberg und Paderborn. Wenn man jetzt das Spiel gegen Elversberg nicht verliert und gegen Paderborn im Zweifel sogar noch gewinnt, dann hat man gute Aussichten auf den Aufstieg. Jetzt war es natürlich so, 96 spielt unentschieden gegen Elversberg.
Ja.
Spielt gegen Paderborn, jetzt musst du mir helfen, auch unentschieden.
Genau, da waren wir ja, genau, gegen Paderborn waren wir ja im Stadion.
So,
da haben wir 2 Minuten hinterm Banner verbracht mit den geilen grünen Müllsäcken.
Das war eine ganz besondere Nummer.
Choreo war geil. So, aber warum ist das jetzt wichtig? Weil wir haben ja in der letzten Folge gesagt, wir könnten es uns sogar theoretisch leisten, gegen Paderborn unentschieden zu spielen.
Yep.
So, ist auch passiert. Wir hätten es uns sogar leisten können, tatsächlich gegen Paderborn zu verlieren. Ja. Wäre moralisch eine Katastrophe, aber ergebnistechnisch nicht schlimm. Warum? Hm. Weil, ja, Elversberg hat zwar ihr Spiel gewonnen, waren dann ja vor uns, aber dadurch, dass wir ja in Karlsruhe 3-1 gewonnen haben.
Und davor in Darmstadt 2-0 gewonnen haben. Auch ein wichtiges Spiel. Die
genau.
Drei Punkte in direkten Punktevergleich.
Genau.
Ne?
So, und während wir eben in Karlsruhe gewonnen haben, hat eben Paderborn gegen Schalke verloren.
Richtig.
Und Elversberg nur unentschieden gegen den direkten Konkurrenten Darmstadt gespielt.
Ja, 2 Punkte liegen lassen.
Das heißt, genau wie wir gesagt haben, wir müssen jetzt eigentlich nur noch gewinnen und die Konkurrenz um uns rum nehmen sich gegenseitig die Punkte weg. Und Kai,
so ist das.
Was ist passiert letztes Wochenende?
Exakt das passiert.
Dankeschön.
Ja.
Das bräuchte ich noch schriftlich von dir.
Ja, das sollst du bekommen, Philipp, über die Aneinanderreihung von unglücklichen Partien.
Also
hat
für,
ja
die,
noch
für die anderen, nicht für uns?
Naja, natürlich, genau. Hat ja noch kein Ende, denn jetzt am Wochenende, wir sprachen darüber, 96 gegen Preußen Münster, die eher im Mittelfeld bis Abstieg, also eigentlich im Abstieg inbegriffen sind.
Ja.
Und auch die Chance nicht mehr so richtig haben, also könnte jetzt doof laufen, aber gehen wir mal nicht davon aus, haben den vermeintlich leichteren Gegner, während Elversberg gegen Paderborn antritt, also wo wir es tatsächlich amtlich machen können, dass Elversberg kein Konkurrent mehr ist,
ja,
wenn
oder,
wir das gewinnen.
Oder Kai, es wird noch besser für uns, also ich erhöhe zwar jetzt den Druck auf uns, aber
unentschieden gespielt.
Nee, Paderborn fährt nach Elversberg, also Elversberg zu Hause. Elversberg gewinnt gegen Paderborn.
Ja.
Und wir gewinnen zu Hause gegen Preußen Münster, dann sind wir nämlich Zweiter. Dann steigen wir direkt auf.
Das ist richtig, genau. Dann wären wir Zweiter. In dem Fall würde ich mich sogar mit einem Unentschieden am liebsten begnügen.
Ja,
das
sind
wird
wir auch, sind
keiner
auch,
der beiden Mannschaften helfen.
Sind wir auch Zweiter, wenn wir
exakt
gewinnen?
Exakt, gewinnen wir, würden wir auch Zweiter. Keine der beiden Mannschaften würde sich absetzen. Es wäre weiterhin in dem Gedrängel oben. Und das Gedrängel ist mittlerweile ein Trio geworden.
Trio, genau.
Ein Trio geworden, was sich drängelt.
Trio, genau.
Darmstadt hat den Aufstiegskampf so ein Stück weit verlassen, mit 51 Punkten, 6 Punkte hinter Hannover, also 2 volle Spiele.
Ja.
Elversberg mit 1 Punkt in Schlagdistanz, Hannover genauso in Schlagdistanz zu Paderborn. Schalke hat diese Aufstiegsrennen auch für sich entschieden mit 64 Punkten. Und damit 6 Punkte vor Paderborn, 3 Spiele vor Schluss. Es ist schon sehr unwahrscheinlich, dass das noch in die Hose geht, zumal Schalke die letzten 4 Spiele alle gewonnen hat.
Können auch, glaube ich, mit einem Sieg im nächsten
das
Spiel
machen,
auf jeden Fall den direkten Aufstieg festmachen.
Ja.
Sind dann genug Punkte vom dritten Platz entfernt. Und Kai, also ein Unentschieden, Paderborn, Elversberg würde ich direkt unterschreiben.
Ja.
Würde natürlich auch bedeuten, wir sind vor Paderborn auf Platz 2 und hätten dann 3 Punkte Vorsprung auf Elversberg. Das heißt, Gott bewahre, wir könnten uns sogar dann noch eine Niederlage leisten und wären trotzdem dann noch auf Platz 3 zumindest oder zumindest eben dann vor Elversberg. Deswegen eigentlich wie gemalt für uns die Schlussphase.
Jetzt wird es natürlich gefährlich, wenn man in solche Gedankenkonstrukte geht, wo es positiv läuft. Jetzt mal eher die Frage an dich, Philipp, was passiert denn, wenn Preußen Münster jetzt am Sonntag in Hannover gewinnt? Dann geht Hannover mit den 57 Punkten, die sie haben, nach Hause.
Mhm.
Elversberg und Paderborn trennen sich vielleicht so, dass Elversberg die 3 Punkte holt.
Das ist Worst Case. Ne?
Dann
also
sind wir bei 59, 58, 57 und wir sind wieder hinten dran.
Genau, also das ist Worst Case, dann sind wir Vierter. Ne? Also das ist absolutes Worst Case, weil man muss natürlich auch sagen, Preußen Münster ist jetzt der schlechteste Gegner, gegen den wir noch spielen.
Ja.
Ne? Also danach dann in Bochum und zu Hause gegen Nürnberg.
Ja.
Und wir verlieren und Elversberg gewinnt, ist absolut Worst Case.
Ja.
Ne? Also was noch, also wenn wir verlieren und Paderborn gewinnt, das ist dann in Ordnung. So, ne? Dann ist zwar, würde ich sagen, Platz 2 auch außer Reichweite.
Aber dann ist die Schlagdistanz auf Elversberg gleich geblieben. Ne?
Genau, dann bleibt die Schlagdistanz auf Elversberg gleich. Wir sind weiterhin 1 Punkt vor Elversberg. Klar, müssen dann die nächsten 2 Spiele sozusagen einfach nur noch gewinnen. Dann sind wir immer noch Dritter. Aber das wäre natürlich, also wir müssen halt selber gewinnen. So.
Ich glaube, das ist die Synthese zum Schluss. Ne? Es bleibt nicht mehr so viel übrig. das ist am Sonntag auch wieder ein ausverkauftes Spiel. Insofern der Support ist sicher. So, die Frage ist jetzt halt, sind alle auch, ja, sind beide auch alle fit, die dann da mitspielen können. Unter anderem Aseko ist nicht ganz sicher gesetzt nach den letzten Spielen. Da wird's spannend bleiben. Philipp, ich glaube, am Ende ist es eine Sache, wenn wir jetzt gegen Preußen Münster gewinnen und gegen, nicht gegen Nürnberg, sondern, na, wie heißt
in
der
Bochum.
Andere Club? Bochum, genau, und in Bochum gewinnen, dann können wir hier eine Flasche Bier aufmachen.
Ja, also das ist...
Dann sind wir zumindest in der Relegation. So,
genau,
und dann
warum ich sage, wie gemalt, ist ganz einfach so, wir sind... Also wenn das Stadion richtig abgeht hier, das Niedersachsenstadion,
ja,
dann sind wir zu Hause auch stark. So, das heißt, wenn wir jetzt gegen Preußen Münster gewinnen, sieht sowieso schon mal gut aus, weil ja irgendwas zwischen Paderborn und Elversberg muss ja passieren. So, die müssen ja spielen. So, das heißt, wir können halt mit einem hoffentlich kleinen Vorsprung nach Bochum fahren.
Ja.
So, weil Bochum ist auch immer so eine Sache, ne? Also die Hütte wird da auch
sicher
voll sein.
Sicher ist das gar nicht.
So, und 96 ist zwar die stärkste Auswärtsmannschaft in der zweiten Liga. Deswegen bin ich auch zuversichtlich, dass wir in Bochum zumindest einen Punkt holen, wenn nicht sogar gewinnen. Aber das heißt, wenn wir jetzt gegen Preußen Münster gewinnen, dann können wir uns einen Ausrutscher noch leisten und dann sind es nur noch zwei Spiele. Ne? Also jetzt ein Sieg gegen Preußen Münster, dann können wir uns einen Ausrutscher leisten.
Ja.
Klar, das andere müssen wir dann gewinnen. So, aber das heißt, wenn wir jetzt aus den letzten drei Spielen 6 Punkte holen, dann sind wir mindestens Dritter.
Ja. Ja.
So, jetzt bin ich natürlich schlecht in Mathe, habe das Ganze natürlich nicht ausgerechnet in den möglichen Szenarien. Sag ich einfach mal, wenn wir jetzt noch 6 Punkte holen,
dann
sind wir Dritter.
Ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, ja. Wo 96 definitiv dieser Saisonrekord ist, sind die Zuschauerzahlen.
Ja.
Das letzte Mal so gut gewesen im Jahr 2010, 2011. Was war das für eine Saison, Philipp?
Wenn du mich so komisch fragst, dann war das die Aufstiegssaison?
Nee, Aufstieg nicht, aber die Saison, wo 96 Vierter wird am Ende.
Ah, ja.
Und Teil und dann Europapokal spielt.
Oh, das war eine geile Saison, ja.
Also im Sommer 2011 wird 96 Vierter der Bundesliga, ist jetzt auch schon einige Tage her.
Mhm.
Und ja, vielleicht ist das ein Zeichen. Gute Zuschauerzahlen, 8-mal voll besetzt, alle Spiele ausverkauft. Sowohl Nürnberg als auch Münster ist ausverkauft, insofern spricht die Statistik zumindest schon mal dafür, dass es auch wieder eine erfolgreiche Saison wird und vielleicht krönt man die ja mit einem Aufstieg zum Schluss.
Ja, also wir drücken natürlich alle Daumen und verfolgen natürlich die restlichen Spiele euphorisch mit.
Gespannt wie ein Flitzebogen, ja.
Und halten euch natürlich auf dem Laufenden und machen dann nochmal, ich glaube vor Nürnberg hören wir uns, glaube ich, nochmal.
Ja.
Und dann machen wir nochmal, also vielleicht ist es bis dann ja auch schon fix, ne? Also das wäre natürlich super, dann können wir natürlich super entspannt gucken gegen Nürnberg, ob wir dann Zweiter oder Dritter werden. Dann gucken wir uns auf jeden Fall das Nürnberg-Spiel dann nochmal im Detail an.
Ja.
Gucken natürlich auch, was die Konkurrenz gemacht hat. Deswegen, ich freue mich auf jeden Fall schon auf die nächste Folge, das kann ich jetzt schon sagen, weil ich glaube, das wird die Folge, wo ich eine präzise Voraussage geben kann, dass wir aufsteigen. Und dann freue ich mich, dass ich dann mit der Voraussage richtig liege.
Genau, das hätte ich gerne mal abgespeichert und vorgespielt bei der nächsten Folge.
Ja.
um dann nur zu sehen, dass die Prognose diesmal komplett daneben ging. Ne?
Nein, diesmal passt das.
Philipp, wenn ich dich jetzt so frage, wir gehen mal nahtlos ins folgende Segment über.
Oh ja.
Gut. Wir sprachen über Prognosen, Philipp.
Ja.
Vielleicht eine Prognose deinerseits. Schafft die Mannschaft, die im letzten Jahr dieses große Derby 4-mal verloren hat, diesmal Rache zu nehmen?
Also, ich sag einfach mal jein.
Ah ja, diplomatische Antwort.
Genau, wie so ein Diplomat. Wir sind jetzt nämlich wieder im Derby-Sektor.
Wir sind international wieder unterwegs.
Da, wo wir uns natürlich am besten auskennen.
So, und jeder, der jetzt ein findiger Zuhörer ist
ja,
und sich ein bisschen in der Fußballwelt auskennt, weiß, welches große Derby wir noch nicht hatten und welches große Derby das letzte Jahr 4-mal gespielt wurde und 4-mal an eine Mannschaft ging. Und der weiß, dass das eigentlich gar kein Derby ist, worüber wir reden.
Genau, denn wir sind nämlich auf der Iberischen Halbinsel unterwegs, und zwar beim sogenannten El Clasico, wie man es hier im Volksmund nennt. Und zwar handelt es sich um das, naja, ich nenne es jetzt einfach mal Derby, oder um die Rivalität von Real Madrid und dem FC Barcelona.
Um den Duden zu bemühen, ein Sportwettkampf zwischen zwei meist rivalisierenden Mannschaften aus derselben Stadt oder Region, der aufgrund der lokalen Nähe eine besonders hohe Brisanz und symbolische Bedeutung für Fans hat.
Gut, trifft jetzt in unserem Fall nicht zu, aber zu der Brisanz, die eher politischer Natur ist, kommen wir gleich noch, denn wie üblich haben wir uns die beiden Vereine wieder aufgeteilt. Kai,
wie üblich,
du hast dich um die gut situierten Königlichen gekümmert und ich habe wieder den armen, vernachlässigten, gebeutelten...
Die Bocaneros wieder bekommen, ja.
Club bekommen.
Die Hafenarbeiter.
Und zwar den FC Barcelona. Und auf deine Frage einzugehen, also Real kann sich natürlich in dieser Saison nicht rächen. Das Derby findet am 10. Mai statt. Selbst wenn Real das Derby gewinnt, können sie machen, ne? Findet in Barcelona statt. Ja. Ist es natürlich keine Rache, weil Barcelona ist 5 Spieltage vor Schluss 11 Punkte vor den Königlichen. Das heißt, Barcelona wird aller Voraussicht nach Meister. Und es kann sogar eintreten, dass Barca an dem Spieltag, also dann im El Clasico, den Titel rechnerisch festmachen kann.
Das wäre natürlich eine ordentliche Schlappe, ja.
Das wäre natürlich, es ist zwar in Barcelona, deswegen nicht ganz so schlimm, aber es ist natürlich schon so, dass wenn dann nach Abpfiff die Konfettikanonen knallen und der Erzfeind, der FC Barcelona, macht dann den Titel fest und du stehst da mit deinem weißen Realtrikot noch auf dem Feld und weißt nicht, wohin mit deiner Enttäuschung, ist das natürlich auch nicht geil, deswegen kein Nein. Dieses Jahr ist nicht das Jahr der Rache für die Königlichen.
Okay, das ist ja eine Perspektive, ja. Philipp. So, denn,
ja,
um jetzt vielleicht mal darauf zurückzukommen, das Jahr der Königlichen war definitiv in den letzten Jahrzehnten einige Male.
aber nicht so unbedingt in Spanien, ne?
Nicht unbedingt in Spanien, aber international. Also mit Einführung der Champions League, glaube ich, hat Real Madrid angefangen, diesen Pokal zu gewinnen.
Ja.
Und zu gewinnen. Jetzt wollen wir erstmal auf so ein bisschen geschichtlichen Background bei den Vereinen gucken,
gerne,
bevor wir dann in Medias Res zum
Derby kommen. Wir müssen ja den Spannungsbogen langsam aufbauen.
So ist es. Ich fange mal an.
Gerne.
Ich ziehe mal meine, Karte aus dem
Quartett. Ja.
Ja. Und sage mal, gegründet im Jahr 1902. Ich glaube, Barcelona ist früher, ne?
Ja, der FC Barcelona, 29. November 1899.
Ja, ich dachte mir sowas. Ist früher. Real Madrid im 6. März 1902 als Madrid Football Club gegründet. Klingt gar nicht so spanisch wie Real Madrid. Liegt einfach daran, dass das junge Spanier waren, die in England den Fußball mit nach Spanien gebracht haben, nach Madrid. Und da dann den Club gegründet haben.
Ja.
Im Jahr 1900 noch nicht so eine große Sportart wie heutzutage. Und warum heißt das Ding Real? Der hieß auch noch nicht von Anfang an Real Madrid. Die haben sich nicht einfach die Königlichen genannt, weil sie dachten, wir sind jetzt Big Baba Bubu, sondern die haben sich den auch nicht selber verliehen, sondern König Alfonso der 13.
Natürlich.
Kein geringerer.
Ja.
Als der macht den Club 1920 zu Real Madrid, zu den Königlichen. Insofern, nicht sonderlich früh dran gewesen, aber, und dann ging es bei Real Madrid auch erst richtig los, knapp 50 Jahre später. Dazwischen liegen noch einiges, da liegt ein Weltkrieg zwischen unter anderem, aber auch zu dieser Zeit liegt auch die Franco-Ära in Spanien,
genau.
Auch danach noch. Weiterhin Thema. Auch das wird uns im späteren Verlauf noch begleiten.
Doch, zu der Ära komme ich auch noch, ja.
So ist es. Aber eine prägende Epoche, und das ist, glaube ich, der wichtige Punkt, wenn es um Fußball geht, ist natürlich die Ära um Di Stefano. Di Stefano war 1953 Spieler und gewinnt mit Real Madrid fünfmal den Europapokal von 1956 bis 1960.
Mhm.
Also fünfmal am Stück, nicht mal wieder, sondern
das ist,
am Stück.
Musste ich auch schlucken, als ich das gegoogelt
also
habe.
Also das ist bis heute unerreicht, hat bisher nie jemand geschafft. Es gab ein großes legendäres Finale 1960 gegen keinen geringeren Club als die Eintracht aus Frankfurt.
Natürlich.
In Hampton, im Hampton Park. Und das gilt lange, weil das Finale ein 7:3 war, als eines der besten Fußballspiele aller Zeiten. Niemand Geringeres auf dem Platz wie Ferenc Puskas, nach dem heute auch eine Auszeichnung benannt ist, der Puskas Award.
Genau.
Jetzt frag mich aber nicht, für was er verdient.
Das ist der Award für das geilste Tor des Jahres.
Das schönste Tor des Jahres, ja. Genau. Sicherlich auch schon mal von Zlatan Ibrahimovic in die Luft gehalten oder
bestimmt.
Von so einigen.
Fallrückzieher von
der
Mittellinie. Der
Scorpion-Kick von der
gegen England.
Schöner geht
ja,
gar nicht, glaube ich. Also das ist das schönste Tor, was ich so kenne. Gibt es sicherlich noch andere. Francisco Gento und natürlich Di Stefano in dem Trio, so wie heute Harry Kane, Luis Diaz oder Olise Benzema,
ja.
Toni Kroos, Cristiano Ronaldo, Christian Bale, wie auch immer, bei Real Madrid später, machen die aber als erste drei Superstars den Club zum Superclub der Welt in den Jahren 1956 bis 60. Damals der Präsident des Vereins, natürlich nicht Florentino Perez, so wie heute, sondern der Namensgeber des Stadions,
so ist es.
Santiago Bernabeu. Und unter ihm wird eben Real Madrid zum absolut dominanten Club in nicht nur Spanien, sondern der Welt. Philipp, was passiert denn so bis in die 60er an der Küste von Spanien?
Ja, ich fange einfach mal ganz vorne an, weil ich es ganz witzig fand, dass du sagst, englischer Einfluss bei der Gründung von damals FC Madrid, wie auch immer.
Ja.
Bei uns, ich sag schon uns, also beim FC Barcelona lief das ähnlich, und zwar gegründet, jetzt Obacht, von einem Schweizer mit Namen Johan Gamper.
Lustig.
Ne, wer sich erinnert, Barca trägt ja immer ein kleines Vorbereitungsturnier aus vor der Saison, so zur Vorbereitung, und das ist die Juan Gamper Trophy. Also da benannt nach ihrem Gründer sozusagen. Der war Schweizer und hat vorher beim FC Basel gespielt, ist dann nach Spanien gegangen oder beziehungsweise nach Katalonien, das wird gleich noch wichtig,
ja.
Um dort einen Verein zu gründen. Und zwar, der auch Ausländer aufnimmt, also nicht Spanier.
Okay.
Ne, und dann hat er einfach so, wie man das macht, in der Zeitung eine Annonce aufgegeben. Interessierte mögen sich doch denn bitte am 29. November treffen, um diesen Verein zu gründen. Und tatsächlich die Hälfte des Vereines, der Spieler und Mitglieder, waren Ausländer und Protestanten. Warum ist das wichtig? Ne? Spanien ist auch streng katholisch. Also schon sozusagen der erste Hinweis, dass in Barcelona so ein bisschen anders gedacht wird als im Rest des Landes. Und so tatsächlich ist auch ein englischer Name zustande gekommen. Und zwar der Football Club, also Football Club Barcelona. Ja, und im Wappen trägt dann der FC Barcelona das St. Georgskreuz, was man von der englischen Nationalflagge kennt. Das ist ein Hinweis auf den Schutzpatron der Stadt, eben St. Georg, der heilige St. Georg. Die andere Hälfte, der oberen Hälfte sozusagen, also das rechtsobere Viertel, sind die katalonischen Nationalfahnen.
Ja.
Und dann geht es nämlich weiter. Die Farben sind blau-rot. Oder wie man eben auf Katalonisch sagt, Blaugrana. Und das heißt eben Blau-Kaminrot. Weil wer ein bisschen Spanisch auskennt, Rot ist ja Roja. Und dann Grana ist eben Kaminrot.
Ja.
Und Gerüchte sagen, dass eben Johan Gamper das mitgebracht hat aus Basel, denn die Farben des FC Basel sind ja auch Blau-Rot. Eigentlich witzige Anekdote. Und der Johan Gamper ist eben der erste Kapitän des Vereins gewesen, und später soll er dann 5 Amtszeiten als Präsident gemacht haben. Hat sich dann 1930 selbst erschossen, Als dann die Weltwirtschaftskrise losging und er sozusagen sein ganzes Vermögen verloren hat. Und jetzt komme ich zum politischen Teil, wozu sozusagen jetzt die Feindschaft losgeht. Du hast es schon angesprochen, die Franco-Diktatur. Also für alle euch da draußen, kleiner Geschichtsexkurs. Spanien war ja, glaube ich, bis in die 70er Jahre eine faschistische Diktatur. Eine der letzten, sozusagen, die es in Europa dann noch gab. Und Katalonien war immer eine stolze Ecke in Spanien, die sich immer sehr selbstbewusst gegeben haben. Und die fanden das natürlich gar nicht so lustig, dass es da so einen zentral gesteuerten Staat gibt, eben mit diktatorischen Verhältnissen. Und so war es dann auch, dass dann 1936, als Bürgerkrieg herrschte in Spanien, dann der damalige FC Barcelona-Präsident und der auch Abgeordneter im katalonischen Parlament war, wurde schlichtweg einfach erschossen von Franco-Truppen. Später wurde das Vereinsgelände bombardiert.
Ja.
Alle katalonischen Insignien wurden aus dem Wappen und eben aus dem ganzen Verein entfernt und es wurde sozusagen ein Franco-treuer Präsident installiert, damit das alles nicht so katalonisch ist in Barcelona.
Ja.
So, und dann wurden sie allerdings 1944 das erste Mal spanischer Meister, nachdem sich der erste Fanclub gegründet hat, die da so ein bisschen Geld reingebuttert haben. Und dann ging auch sozusagen der sportliche Erfolg los. So, jetzt muss ich kurz einen argentinischen Exkurs machen. Du hast Alfredo Di Stefano angesprochen.
Ja gut, da gibt es noch wen anders bei euch. Ja.
Und jetzt geht der Hass los. Mhm. Und zwar 1953 unterschreibt der argentinische Superstar Alfredo Di Stefano beim FC Barcelona.
Ja.
Jetzt fragt ihr euch so, hä? Der ist doch Reallegende.
So ist es.
Ganz einfach. Also die Unterschrift war fix. So, jetzt ist es allerdings so, dass natürlich ein Argentinier irgendwie so ein bisschen Einreiseprobleme, Lizenzprobleme hat in Spanien. Und da dachte sich der Real Madrid-Präsident, eben besagter Santiago Bernabeu, da können wir noch irgendwie reingrätschen, ne? Da können wir irgendwie was machen. So, und dann gab es eben dieses Hin und Her. Und am Ende hat dann eben der spanische Verband entschieden, pass auf, Alfredo, du spielst 2 Jahre bei Real und dann spielst du 2 Jahre bei Barcelona. Und da dachte sich der FC Barcelona, halt, stopp, wait a minute. Diese Shitshow machen wir nicht mit. Oh. Dann verzichten wir auf den ganzen Bums hier und dann ziehen wir uns zurück von dem Transfer. Und so ist dann eben Alfredo Di Stefano bei Real Madrid gelandet. Und böse Zungen behaupten, dass eben die Franco-Diktatur da wohl irgendwie so die Finger im Spiel hatte. Weshalb dann eben sozusagen der FC Barcelona diskriminiert wurde und dann eben Di Stefano zu Real ging. Ich gehe das mal ein bisschen schneller durch. 1969 wurde dann wieder ein Befürworter des katalonischen Nationalismus Präsident beim FC Barcelona.
Ja.
Die ganzen katalonischen Insignien kamen wieder zurück. Und der Name wurde wieder in Football Club umbenannt, also wieder dieses englische FC.
Ja.
Und es durften auch wieder nicht spanisch sprechende Spieler beim FC Barcelona spielen. Und 1973 wurde dann generell die Regel, nachdem die Franco-Diktatur beendet war, oder eben kurz davor oder währenddessen, durften dann auch wieder in Spanien ausländische Spieler spielen. Was dann auch dazu geführt hat, dass kein geringerer als, ihr ahnt es, Johan Cruyff 1973 eben verpflichtet wurde. Der dann zusammen eben mit dem Coach Rinus Michels, der schon 71 kam, diese niederländische Ära beim FC Barcelona eben eingeläutet hat. Das läuft unter dem Begriff totaler Fußball, ne? Also was man eben so kennt vom FC Barcelona und aus Holland, dieses 4-3-3, statisch, feste Position, aber dann aufreizende Flügelspiel ist eben dann sozusagen da etabliert worden. Und jetzt noch ein bisschen, um noch ein bisschen mehr Salz in die Wunde zu streuen. Im ersten Jahr wurde Johan Cruyff dann auch gleich Meister,
ja.
nach 14 Jahren Durststrecke gegen euch.
Ja.
Und Barca hat Real 5-0 weggefegt, was bis heute der höchste Auswärtssieg von Barcelona in Madrid ist.
Madrid ist, ja.
Und Johan Cruyff damals für 1 Million Dollar absoluter Rekordtransfer auf der Welt ist.
Ja.
Ne? Und dann eben 88, Johan Cruyff kehrt zurück als Trainer, führt das holländische Modell fort. Und dann werden auch Spieler geholt wie Michael Laudrup oder ein Ronald Koeman oder ein Risto Stoichkov, ne? Also müsst ihr mal googeln, das sogenannte Dream Team, 1988 ging das los und auch kein geringerer als Josep Guardiola, eben Teil des Dream Teams. Und daher wisst ihr auch, warum Guardiola eben dieses holländische Modell 4-3-3 spielt, weil er eben sozusagen das in der DNA verankert bekommen hat.
Du hast es gerade gesagt, also von den ganz dunklen Zeiten, wo Spieler mit Pistolen bedroht wurden und Spiele dann entsprechend nach Franco ausgingen, bis aus der Zeit heraus und dem Aufschwung unter Cruyff passiert ja einiges. Du hast aber auch gesagt, Di Stefano mit dem 50-50-Deal, der nicht zustande gekommen ist, um jetzt mal ein bisschen in der Geschichte zu springen zum Teil, diese Rivalität um Spieler zwischen Real Madrid und Barcelona gibt es ja nicht nur in dem Fall, sondern wenn ich jetzt so durch die Spieler, durch die Legenden durchgucke, aber auch weniger Legenden, sind da so Namen wie niemand Geringeres als Ronaldo. Ronaldo Nazario.
Genau, der Original-Ronaldo. Der
Original-Ronaldo, der dann bei beiden Seiten spielt.
Ja.
Luis Figo, ich glaube, das ist das berühmteste Beispiel.
Wobei Figo ist ja sozusagen das schlimmste Beispiel, weil er ja direkt...
Nicht nur wechselt, sondern wieder zurückwechselt auch.
Und hat ja auch, also ist ja auch direkt gewechselt. Ne? Also direkt von Barca zu Real war ja auch, glaube ich, Barca-Kapitän und absoluter Publikumsliebling. Und Ronaldo hat ja den Umweg über Inter Mailand genommen.
Ja.
Ne, also immer noch macht man immer noch nicht.
Genauso wie Samuel Eto'o, der für beide Seiten dann eben aufgelaufen ist. Genau. Oder viel früher auch Bernd Schuster.
Ja,
auch einer,
der blonde Engel.
Genau, richtig, auch lange Realtrainer danach gewesen. Also und der letzte, der dann tatsächlich gewechselt ist, direkt, eher unbekannt, aber auch jetzt kein kleiner, Javier Saviola. Im Jahr 2007, also auch jetzt bald 20 Jahre her, dass so ein direkter Wechsel da passiert ist. Jetzt sprachen wir über große Spieler und große Rekorde. Wir kommen also so Richtung Derby. Ich hatte noch ein, zwei Sachen zum Thema, warum Real Madrid, du hast es sehr schön erklärt mit den Trikotfarben und der Deutung des Ganzen. Sowas hat Real Madrid auch 1925, weil man dann ja irgendwie jahrelang schon in Weiß gespielt hat. Diese Theorie hat so mehrere Varianten. Die eine ist, dass eben weiße Trikots zurück darauf gehen, dass weiße Unterhemden beim Fußballspielen genutzt wurden und quasi so von den Straßen Madrids direkt ins große Stadion kam. Madrid hat aber nicht immer in Weiß gespielt. Die Blancos waren nicht immer blank. Die waren auch mal negro, auch mal schwarz, komplett in Schwarz. 1925 reisen die Realspieler Escobal und Quesada nach England. Dort waren sie beim Corinthian FC.
Aha.
Und der Corinthian FC in London, ein Fußballclub, hat komplett schwarz getragen. Schwarze Hosen, Symbol für so einen eleganten Fußball in schwarzen Hosen, so ein bisschen in dem Stile. So, dafür waren sie eben bekannt. Und dann haben sie da in Madrid davon geschwärmt, wie großartig das ist. Und lange Rede, gar keinen Sinn. Real Madrid hat danach natürlich sich komplett in Schwarz eingekleidet, hat die Trikotfarbe von Weiß auf Schwarz gewechselt, bis dann der Präsident Pedro Paragues nach einer Niederlage auch dem neuen Trikotfarben die Schuld an der Niederlage gibt.
Natürlich.
Weil das ja auch naheliegend ist.
Ja,
er macht dann für diese Schmach die Trikotfarben verantwortlich und kündigt daraufhin an, Real Madrid würde zukünftig nur noch in Weiß auflaufen. Jede Abweichung davon sei ein schlechtes Omen. Ja, und die Ansage gilt halt bis heute. Früher in den 90er, 50er Jahren, also auch schon einige Jahre, Di Stefano, wir erinnern uns, entstand auch der Begriff des weißen Balletts.
Ja.
Und das weiße Ballett als leichtfüßigen Fußball der Blancos eben in jener goldenen Ära, aber auch der Spitzname Merengues. Merengues als Baiser quasi bekannt und eben dann an die weiße Trikotfarbe erinnert. So heißt die Spitznamen, die Realspieler auch Merengues heute. Also ganz viele unterschiedliche Geschichten zu Trikotfarben selber. Philipp, ich skippe mal ein bisschen weiter mit meinen mit Real Madrid.
Ja, ich würde aber gerne nochmal, weil du bei Spitznamen warst. Wir haben ja, es gibt ja in Derbys haben ja auch teilweise Fans Spitznamen.
Ja.
Ich weiß ja nicht, ob die Real-Fans einen geilen Spitznamen haben. Auf jeden Fall gibt es bei den Barca-Fans einen richtig geilen Spitznamen. Und zwar werden die Culers genannt. Oder auf Spanisch dann eben Culés. Das leitet sich ab aus dem katalanischen Wort cool und das heißt, bitte vergebt mir Arsch.
Was?
So, jetzt fragt ihr euch, warum heißen die Ärsche als Spitznamen? Und zwar lag das daran, bevor sie ins Camp Nou gezogen sind, also sind 1957 ins Camp Nou gezogen und davor haben sie in einem Stadion gespielt, das hatte in der letzten Reihe einfach so eine hohe Mauer. Und das heißt, die letzte Reihe saß eben auf der Mauer. Und wenn man eben außen am Stadion lang ging, sah man dann oben auf dieser Mauer eben die ganzen Fans sitzen und sah halt von unten, wenn man eben hochguckte, halt nur die Hinterteile.
Ja.
Auf dieser langen Mauer sah man dann eben nur die Hinterteile eben der Barca-Fans, wie sie halt ihren FC Barcelona geguckt haben. Und daher soll wohl der Spitzname eben Ärsche kommen. Ist also in dem Falle jetzt nicht negativ asozial gemeint, sondern
mittlerweile
eben,
nicht mehr, ne?
Sondern eben anekdotisch eben an diese frühe Zeit. Und man muss auch sagen, der Spitzname ist sozusagen selbst gegeben, ne? Also der ist
genau.
Nicht von Fremden irgendwie feindselig verwendet, sondern eben aus dem eigenen Lager ist eigentlich eine witzige Anekdote, sich selber eben die Ärsche zu nennen.
Eben genau, das mittlerweile dann auch selbst übernommen und auch voll mit Stolz dann getragen, ne? Ansonsten, also es sind die üblichen Schlachtrufe, die man so hört. Real selber hat kein Saying über die Barca-Fans, außer eben dieses Culés, was man dann auch übernommen hat.
Ja,
genau. Ich springe ins Jahr 2000, weil, und ich sage das so, 2000er für Real, glaube ich, so die zweite große Blütezeit waren.
Mhm.
Nicht ohne Grund ist die Ära um Florentino Perez eine der wahrscheinlich größten, wichtigsten, teuersten im spanischen Fußball bis heute. Damals angefangen im Jahr 2000 mit Luis Figo für 60 Millionen Euro, oder eben damals umgerechnet 60 Millionen. Das war damals Rekord, rekordverdächtig, definitiv. Der Weltrekord danach war Zinedine Zidane für 77 Millionen, ich glaube von
Juve,
genau. Ronaldo Nazario im Jahr 2002 und David Beckham im Jahr 2003.
Ja.
Und das sind so die großen Transfers, die dann rund um den Champions League-Sieg 2002 passieren, gegen Bayer Leverkusen. Also mit einem legendären Volitor. Und das hat diese ganze Ära auch genannt, das Konzept der Galacticos, das bis heute noch so nachhallt. Wenn man jetzt sich die jüngste große Periode der Siege, die auch definitiv dominant waren in den letzten Jahren, anguckt, war das definitiv unter Ancelotti und unter Zinedine Zidane.
Ja.
Mit den 4 Champions-League-Titeln in 5 Jahren, also nicht ganz das geschafft, was die Kollegen 56 bis 60 geschafft haben, aber schon sehr nah dran. La Decima bis Decimo Tercera, wie auch immer, also von 10 bis 15 Ära angetrieben. Das Ganze logischerweise durch Cristiano Ronaldo als Galionsfigur dieser Mannschaft. Aber bis heute deswegen Real auch die erfolgreichste Mannschaft in der Champions League mit, ich glaube, 15 Titeln in Summe. Sie tragen zumindest immer schön die 15 auf dem Arm.
Ja.
Bisher auch unerreicht. Nicht mal annähernd. Ja. Bis zu dem Jahr 2025 sind es, und du hast es gerade schon gesagt, 11 Punkte Lead Barca vorne. Heißt, es wird nicht die 37, aber es sind 36 spanische Meistertitel, 15 Champions League Titel.
Ja, wollen wir Quartett mal spielen?
Können wir gerne machen.
Ja, dann rufe ich mal auf, weil ich weiß, dass ich das gewinne, spanische Pokale.
Oh, da muss ich gerade nochmal nachschauen, was da die Zahl ist. Nenn mal deine Zahl.
Ja, 32. Ich habe nicht geguckt, ist spanischer Rekord.
Copa del Rey, ne?
Copa del Rey,
ja. Ja, sind nur 20. So,
siehste, also,
wir nicht ganz
da haben wir euch.
Super Copa de España.
Ja, da habe ich nicht geguckt, weil ist nicht wichtig.
Ach so, ja, da sind wir bei 13. Das ist ja schon mal etwas. Also bleiben wir auf der spanischen Halbinsel.
Ja, also ich habe Meistertitel, hast du ja schon gesagt.
Sind wir bei 36.
Ja, habe ich.
Geht gar nicht.
Habe ich 28.
Ja, diese 8.
Ja, ja.
8, viel weniger.
Ja, Champions League.
Wollen wir drüber reden?
Ja, ziehe ich auch den Schwanz ein mit 5. Ne?
5
ja,
hat
ja.
Barcelona da nur geschafft.
Ja,
ja. Ja, sind die, wie gesagt, 15.
Ja.
Clubweltmeisterschaft 9, brauchen wir auch nicht drüber reden.
Nee, haben wir 3.
Ja.
Ja, ich habe allerdings noch einen Rekord zu bieten. Das ist die Euroleague oder beziehungsweise damals
der UEFA Cup.
Genau, UEFA Cup und davor eben Pokal der Pokalsieger.
Ja.
Ist auch Rekord mit 4.
Ja, sind wir nur bei 2.
Ja, gut, ihr
ja, haben wir nie mitgespielt, weißt du?
Ihr habt
also
ja,
mit so einem
Quatsch. Habt ihr ja immer Champions League geholt, ne? Deswegen, genau.
Ja, genau. Also in Summe knackt Real Madrid mit 106 Titeln.
Ja, das ist schon.
In der Vereinsgeschichte
ja.
Auch den Rekord
ja.
Als erste Mannschaft, die das schafft, weltweit. Und man könnte jetzt mal zum Abschluss dieser, nicht Rivalität, aber
ja.
Der Titelaufzählung sagen, die FIFA hat Real auch zum Club des 20. Jahrhunderts gewählt.
Das stimmt.
Und das heißt einiges, wenn die FIFA solche Titel vergibt.
Ja, aber das, ich wollte gerade sagen, das war noch die seriöse FIFA um Sepp Blatter. Gut, okay, seriös nehme ich zurück.
Ja.
Aber das war die seriöse Re-FIFA also die Blatter-Ära, glaube ich, bevor der andere kam.
Ja.
Kai, ich habe aber noch einen für dich.
Oh.
Und den hast du nicht.
Nee, den habe ich
und zwar
nicht.
2009 gewann der FC Barcelona das Triple, also
ja.
Heimischer Pokal, heimische Meisterschaft und die Champions League als erster spanischer Verein, also hat Real vorher auch nicht geschafft und eben infolgedessen gewinnt der FC Barcelona den europäischen Supercup, also das Duell mit dem Europa League-Sieger, den Weltpokal, das war damals noch dieses kleine Vierer-Duell und den spanischen Supercup. Und haben eben in 2009 im Kalenderjahr eben 6 Titel in einem Kalenderjahr geholt. Und das habt ihr auch nicht geschafft.
Gut. Ist in Ordnung.
Ja, okay, gut.
Machen
wir weiter.
Damit komme ich ausreichend klar.
Genau, und 2015 holen sie dann das zweite Mal das Triple.
2008 damals mit dem Kollegen Pep. Oder mit wem anders als Trainer?
Nee, 2009 Pep und 2015 müsste Luis Enrique gewesen sein.
Ja. Philipp, jetzt mal, das waren die Zahlen zum Derby.
Ja.
Oder zu dem Klassiko, zu dem Ding. Wie, jetzt ohne vielleicht auf Tabelle zu gucken zu wollen, wie sieht denn das jetzt aus? Also die Feindschaft selber beruht ja auch wieder ein Stück weit drauf, königlichen aus der Hauptstadt Zentralismus gegen die abtrünnigen Katalanen aus
ja.
Barcelona.
Ja.
Heute, also guckt man da heute drauf, ist es glaube ich vor allen Dingen der Ehrgeiz beider Mannschaften, die Liga zu gewinnen.
Ja.
Und das Spiel, nicht zwingend das Spiel zu gewinnen, aber auch erfolgreicher einfach zu sein als der andere. Auf der einen Seite ist dann aber auch ganz interessant, nochmal in die statistische Welt zu gucken. Erfolgreicher sein als der andere bedeutet auch, häufiger bei dem zu Hause zu gewinnen. Heißt, schauen wir uns das Spiel jetzt Camp Nou an, müsste eigentlich Real wieder die Nase vorne haben, denn die meisten Tore, die Barcelona auswärts im Bernabeu erzielt hat, hat logischerweise Lionel Messi erzielt.
Ja.
Mit 15. Und im Camp Nou hat Cristiano Ronaldo die meisten Tore erzielt. Also 15 im Bernabeu von Messi, 12 im Camp Nou von Cristiano Ronaldo. Die meisten ihr Klassiko-Siege hat Sergio Busquets. Da sind wir wieder Busquets bei Barcelona.
Barca, genau.
Mit 23 aus 48 Spielen. Er hat 48 Mal dieses Duell gespielt. Muss man sich auch mal auf der Zunge zergehen
genau,
lassen.
Wobei, da muss man natürlich sagen,
spielen auch häufiger, ne?
Dadurch, dass ja beide Teams extrem erfolgreich sind, ist natürlich die Wahrscheinlichkeit groß, dass man sich dann in Pokalfinals oder im Pokalhalbfinals dann eben öfter trifft. Ne? Das ist genau wie beim Old Firm in Schottland. Ne? Wenn du halt die beiden besten Mannschaften bist, dann triffst du dich natürlich öfter. Jetzt zum Beispiel bei Tottenham oder Arsenal ist es so, man sieht sich natürlich nicht so oft, weil man dann eben auch in den Pokals nicht zwangsläufig am Ende sozusagen aufeinander trifft. Deswegen ist es bei Barca natürlich, Barca und Real natürlich extrem. Also die beide sind immer im Pokalhalbfinale gefühlt.
Sind auch immer die am stabilsten dann oben mitspielen. Ne? Also
genau.
Diesen Dualismus, der dann mal auch ein Trio, wie wir sagten, war mit Atletico Madrid, die dann da auch mal mitkämpften um die Meisterschaft. Aber auch das als, würde ich mal sagen, als kurze Phase zu beschreiben,
ja.
Muss man schon sagen, das ist schon das größte Klassiko, also das größte Duell, was man so sieht, hat. Die Zahlen sind ja auch Superlative. Ich glaube, in der letzten Saison sind auch ohne Ende Tore gefallen, Offensivspektakel von Rafinha und von Mbappé. Also da passiert immer einiges, nicht zuletzt, wie gesagt, auch zwei der wahrscheinlich begabtesten Fußballer aller Zeiten und davor auch die begabtesten Fußballer vereinen diese beiden Mannschaften.
Ja.
Ob das auf der einen Seite Lionel Messi ist oder Cruyff oder auf der anderen Seite Cristiano Ronaldo oder eben Zidane oder wie auch immer.
Genau, und an der Stelle, gut, dass du das so ansprichst, ich habe schon mal gesprochen von dem Barcelona-Fluch.
Ja.
Ne, und zwar, du hast auch von den Galaktischen gesprochen und es ist, finde ich, Muster bei Real, ne? Also die geben unfassbar viel Geld aus, um dann eine heftige Star-Mannschaft zu bauen, ne? Also die Galaktischen, also ne, mit Ronaldo, Figo, Zidane. So, und dann kommt halt so ein kleiner Brasilianer mit nicht gemachten Zähnen aus Paris, ne? Namens Ronaldinho und zerlegt sozusagen die Galaktischen. Und dann sozusagen in Runde 2 sind es dann eben Ronaldo, Kaká, Benzema, Higuain, ne? Also was da alles dann geholt wurde, die Ära so, und dann kommt halt so ein klein Wüchsiger aus Argentinien spuckt den da ordentlich in die Suppe, den Galaktischen oder beziehungsweise dann Galaktischen Römisch 2.
Ja.
So, und jetzt ist die Messi-Ära vorbei, so, und witzigerweise in der Ära, wo Messi jetzt sozusagen vorbei ist, in diesem kleinen Fenster, holt halt Real halt die 4 Champions-League-Titel oder die 6 Champions-League-Titel mit Unterbrechung. So, und jetzt ist halt schon wieder einer namens Lamine Yamal, der, ist er schon volljährig? Ich weiß es nicht.
Ja.
So, der jetzt halt den Bellinghams und Valverdes und Mbappés und Vini Juniors jetzt wieder ordentlich in die Suppe spuckt. Es ist schon irgendwie, liegt da irgendwie der Fluch drauf, dass die Katalanen irgendwie es schaffen, irgendwas aus dem Hut zu zaubern, während die Königlichen halt Millionen und Abermillionen versenken und dann irgendwie immer an so, ich sag mal, kleinen Dribbelkünstlern scheitern.
Ja.
Also irgendwie ist da der Fluch drin.
Spannend ist ja dann auch, wie du richtig sagst, national gesehen ist Real Madrid sicherlich nicht der unangefochtene Nonplusultra Verein. Mhm. International sind sie das. Das können wir, glaube ich, so sagen. Aber eben national nicht. Und das sehen wir auch in dieser Saison wieder. 11 Punkte hinten dran. Auch deutlicher Knick, Trainerwechsel mit drin, der auch nicht ganz unumstritten ist. Also weiß man auch nicht, ob der über eine Saison hinaus hält. Und gehe auch fest davon aus, dass der ein oder andere Spieler dann überlegen wird, also noch überlegt wird, eingekauft zu werden, so rum, wenn Florentino Perez wieder wilderen geht.
So, und heute, wenn man das liest, also da geistern ja wieder Namen wie José Mourinho
so ist es, genau.
Durch die Gassen. So, und daran sieht man halt, anstatt dass man irgendwie auf einen Alonso setzt, ne, der ja ein junger Konzepttrainer ist.
Erfolgreicher Konzepttrainer auch.
Oder dass man sich irgendwie einen anderen Nachwuchstrainer sucht, oder selbst wenn sie probieren, Mikel Arteta von Arsenal zu holen, wo man sagt so, nee, das sind nicht die Königlichen, also unter Superlative geht's halt nicht.
Ja.
Also der Trainer muss halt schon, special sein, ne? Also das ist halt schon, da sieht man halt, ist halt Real, ne? Während Barca halt Guardiola sozusagen aus dem eigenen System holt, dann Luis Enrique aus dem eigenen System holt, dann einen Hansi Flick holt, der sicherlich abgeschrieben war im deutschen Fußball, ne? Also der war nicht stempeln auf dem Amt, ne, um Gottes Willen, ne? Aber Barcelona guckt dann eben, wer passt halt zum holländischen 4-3-3, ne? Also zum Cruyffschen System, während Real halt einfach nur einen dicken Namen holt. Ne? Und das ist schon irgendwie auffällig. Und am Ende, und das hast du auch gerade gesagt, wenn man sich, weil habe ich jetzt auch nicht nachgeguckt, aber ich glaube, von den letzten 15 Titeln hat, glaube ich, Barca 10 geholt, Real irgendwie 4 und einmal war irgendwie Atletico dazwischen.
Ja, ja.
Ist es irgendwie schon so, dass das sozusagen on the long run irgendwie der FC Barcelona halt in der Liga einfach besser ist, während Real halt so eine, naja, Big Game Mannschaft ist.
Definitiv.
Ne?
Also Real eher als jetzt mal Turniermannschaft oder so genannt.
Ja.
Also als eine Mannschaft, die einfach unfassbar gefährlich ist, wenn es in Spiele geht, wo es wirklich um was geht. Kann mir gut vorstellen, dass Real, und das sieht man auch in den Ligaspielen, sonst wären sie nicht so weit hinten, aber in Spielen, wo es eben um weniger geht, wo die Mannschaften kleinere sind, auch mal was liegen lässt. Ich glaube, jetzt zuletzt im Pokal auch ausgeschieden gegen eine kleinere Mannschaft.
Ja, stimmt.
Also, wo man vermeintlich sagt, darum geht es nicht mehr um vieles oder ist nicht das Prestigespiel, ist eben nicht der erste FC Barcelona, nicht erste FC Barcelona oder ist eben nicht, sind nicht die Bayern, ist nicht PSG, wie auch immer. Die großen Adressen im Fußball, dann wird eben auch nur 50% gegeben. Liegt auch ein Stück weit vielleicht an der Spielerallüre, die der ein oder andere dann mitbringt, die man sich beim FC Barcelona vielleicht nicht so leistet.
Naja, und man sieht es ja auch daran, das habe ich auch noch auch gar nicht erwähnt, Barca hat ja diese extrem gute Jugendarbeit,
ja.
Ne? Also La Masia, der Steinbruch, ne? Hansi Flick hat halt zu Beginn seiner Karriere bei Barca irgendwie die halbe A-Jugend auflaufen lassen, ne, wird damit jetzt zweimal in Folge Meister, während Real sich halt ein Bellingham leistet und ein Mbappé holt, trotzdem nicht Meister wird. Ne, und wenn ich dann einen Vini Junior höre, der dann von Xabi Alonso eben ausgewechselt wird und sagt so, ja, ich verlasse den Verein, ich wechsle, so, und haben wir ja auch schon drüber gesprochen, und man denkt sich so, wohin denn, Junge?
Naja, es also, ist der beste Verein der Welt.
Nenn mir einen besseren Verein, der mehr zahlt und mehr Prestige hat als Real Madrid, ne? Und daran sieht man natürlich auch die Anspruchshaltung und sozusagen das Selbstbild ist halt bei Real und Barca halt komplett gegenläufig.
Ja. Philipp, wir sind durchs El Clasico in einem Schweinsgalopp einmal durchgeritten, haben uns die Zeit genommen, mal von ganz am Anfang von Schweizern und von schwarzen Trikots bis hin zur jetzigen Situation. Beides Mannschaften auf jeden Fall, die jede Liga sich wünscht, in der Art und Weise. Total spannendes Konstrukt, wie es da in Spanien funktioniert. Was wir gar nicht erwähnt haben, worüber ich jetzt aber auch nicht noch groß ausführen will, ist, wie dermaßen verschuldet beide Vereine sind.
Ja.
Also so richtig finanziell stark aufgestellt ist keiner der beiden Vereine, trotz des internationalen Prestige-Ruhms und Erfolgs hat keiner der Vereine eine solide Finanzpolitik. Also Uli Hoeneß wäre in dem Verein sehr unglücklich, in beiden, glaube ich. Insofern, darum geht es im spanischen Fußball nicht. Im spanischen Fußball wird geklotzt und nicht gekleckert.
So ist es.
Insofern total spannend, da mal reinzuhören und auch die Geschichte der beiden Vereine zu hören. Für uns, Philipp, bleibt für dieses Wochenende nur Daumen drücken für Hannover.
Ja, also ich meine, wir wissen ja, wie es geht. Wir schicken das gleich rüber.
So ist es,
genau. Ein paar Straßen weiter, dann wissen die auch, wie es geht. Und dann drücken wir natürlich alle Daumen, die wir haben, dass wir da gegen Preußen Münster am Wochenende 3 Punkte holen. Und dann sozusagen ist es eigentlich egal, was die anderen machen. Dann sind wir in einer guten Position. Und ich kann jetzt schon mal ein kleines Geheimnis verraten. Wir machen mit unserer Derby-Serie natürlich weiter.
Natürlich.
Weil wir wollen euch natürlich auch ein bisschen Bildung zukommen lassen. Ich gebe schon mal ein kleines Stichwort. Wir bewegen uns weiter Richtung Süden.
Ja.
Wir haben noch ein bisschen was aus Italien für euch vorbereitet.
So ist es.
Kai, und ich glaube, wir können auch mal in unsere Heimat mal gucken. Also jetzt nicht das Braunschweiger 96 Derby, sondern immer in Deutschland.
Ja.
Da gibt es ja auch noch in der neuen Saison ein Derby, was wir auch nochmal beleuchten müssen, wo wir mal drauf gucken müssen.
Das stimmt.
Also wir haben für euch noch den ein oder anderen Knaller im Köcher, den wir dann rausholen, und halten euch natürlich über aktuelle Entwicklung auf dem Laufenden. Und ich glaube, ich verrate auch kein Geheimnis, dass wir zur WM uns das ganze Turnier natürlich sportlich und vielleicht noch ein bisschen links und rechts am Straßenrand.
Eure Turnierberichterstatter da sein können, selbst wenn ihr keinen Bock auf viele Spiele wie Angola gegen Curaçao gibt, ist keine Parole.
Ja, könnte aber.
Aber also exemplarisch dafür keine Lust habt, euch die anzugucken, hört ihr hier rein, seid immer auf dem Laufenden, könnt mit euren Arbeitskollegen darüber sprechen, selbst wenn ihr keinen Bock habt, die Spiele nachts um x Uhr verfolgen zu wollen. Machen wir für euch, kein Thema. Da wird es definitiv noch was zu geben.
Ja.
Und dann unsere Road zum Weltmeister. Schauen wir mal, wie wir das dann ausgestalten. Für mich bleibt jetzt nicht viel übrig, als Danke zu sagen, Philipp.
Ja,
für
ich danke.
Für die entspannte Stunde Gespräch über den kleinen Fußball bis hin zu den großen Stars, bis in die Galaxis sozusagen.
Und noch viel weiter.
Und noch viel weiter.
Oder wie der Widerspruch geht, ja.
Und ich freue mich, wenn wir uns wieder hören.
Ja, und ich freue mich, wenn ihr auch wieder dabei seid. Denn zu zweit macht es auch Spaß, aber wenn ihr uns zuhört, eben doppelt. Deswegen danken wir euch natürlich auch fürs Zuhören und hoffen, dass wir euch beim nächsten Mal auch wieder was präsentieren dürfen. In dem Sinne, Kai,
bis dahin.
Mach es gut.
Er war Weltmeister. Einer der besten Spieler seiner Generation. Ein Fußballer, der Spiele entschied, ohne laut zu werden. Und trotzdem wurde kaum ein deutscher Nationalspieler so kontrovers diskutiert wie er. Mesut Özil, zwischen Zauberfuß und Zweifel, zwischen Anerkennung und Angriff. Warum wurde aus einem der größten deutschen Fußballer ein Streitfall? Und was sagt seine Geschichte über den Fußball hinaus, über Erwartungen, Zugehörigkeit und Wahrnehmung? Mesut Özil, der umstrittenste Weltmeister Deutschlands, jetzt in der neuen Folge der 100 Fußballlegenden.